Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, willkommen zu Kontext. Unser Thema heute: Das Leben im Gazastreifen. Beobachtungen einer Rotkreuz-Delegierten. Die Situation in Gaza hat sich in den vergangenen Wochen arg zugespitzt. Nachdem das einzige Kraftwerk dort nicht mehr mit Treibstoff versorgt werden konnte und nachdem die Versorgung im Gazastreifen praktisch zum Erliegen kam, haben sich die Menschen dort vorübergehend eine Bresche durch die Grenzsperranlagen nach Ägypten geschlagen. Hunderttausende Palästinenser aus Gaza sind so seit gut einer Woche zeitweilig in den Sinai geströmt und haben sich dort mit Lebensnotwendigem eingedeckt. Wegen der wirtschaftlichen Isolierung des Gazastreifens hat sich Israel harsche Kritik anhören müssen. Auch wenn verständlich ist, dass sich Israel gegen den nicht abebbenden Beschuss durch palästinensische Qassam-Raketen aus Gaza dezidiert zur Wehr setzt. Mittlerweile ist Israel aber offenbar wieder bereit, Treibstoff nach Gaza zu liefern. Aber man ist nach wie vor sehr weit weg von einer friedlichen Koexistenz zwischen den Palästinensern und der Bevölkerung in Israel. Heute werfen wir in Kontext einen Blick vor allem nach Gaza. Unser Gast, Andrea König, sie ist Ethnologin und Journalistin. Andrea König hat in jüngerer Zeit unter anderem für Schweizer Radio DRS 1 gearbeitet, als freie Afrika- und dann als Nahost-Korrespondentin fürs Schweizer Fernsehen. Sie war Programmkoordinatorin bei der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA in Bern und sie wirkte verschiedentlich als Delegierte fürs Internationale Komitee vom Roten Kreuz. Zuletzt vom vergangenen Juni bis Ende Dezember als IKK-Delegierte in Jerusalem. Durch die Sendung führt sie Peter Giesling. Andrea König, herzlich willkommen. Wie haben Sie persönlich reagiert, als Sie vergangene Woche vom Ausbruch der Palästinenser aus Gaza nach Ägypten gehört haben?
Ich habe die Situation in Gaza seit Mitte Juni sehr eng und nah mitverfolgt und habe zunehmend gespürt, wie sehr der Druck auf der Bevölkerung gelastet ist, der Druck, keinen Ausweg mehr zu haben, keine Verbindung mehr zur Außenwelt zu haben, mit Ausnahme des Internets und des Telefons. Und ein Bekannter von mir, ein Palästinenser aus Gaza, ich habe mit ihm kürzlich telefoniert und habe ihn gefragt, warst du auch in El Arish, hast du diese Bresche im Zaun auch benutzt? Und er hat einfach bis in die Schweiz gestrahlt und hat gesagt, Andrea, stell dir vor, ich konnte zum ersten Mal mit meinem Auto den Gazastreifen verlassen. Das war ein Lebensereignis. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als ich gehört habe, dass Sie jetzt einen Ausweg aus dieser Situation gefunden haben. Ich frage mich einfach, wie lange das gehen kann, bis die Grenzen wieder zugehen und die Menschen wieder in der gleichen Situation unter dem gleichen Druck weiterleben müssen.
Glauben Sie nicht, dass sich vielleicht jetzt ganz grundsätzlich etwas ändern wird nach diesem Ausbruch aus Gaza?
Das kann ich schwer beurteilen. Das denke ich, da sind so viele Faktoren spielen damit. Da spielt sehr viel Politik mit. Da spielt die politische Situation in Ägypten mit, Israel, die palästinensische Behörde in Ramallah, die politische Situation in Gaza, das kann ich eigentlich schlecht beurteilen.
Wie muss sich denn ein Außenstehender diesen Gazastreifen vorstellen? Das ist ein relativ kleiner Küstenstreifen von etwa 25 Kilometer Länge und einer Breite von etwa 6 bis maximal etwa 10 Kilometern.
Ja, er ist lang und schmal und weist eine der höchsten Bevölkerungsdichten der Welt auf. Die Leute sind sehr eng zusammengepfercht und seit die Grenzen ganz geschlossen waren, mindestens für die meisten Leute aus Gaza, gab es keine Ausreise mehr, weder nach Ägypten noch nach Israel oder in die Westbank oder nach Jordanien seit Mitte Juni 2007. Was mir aufgefallen ist, im Unterschied zu vor 10 Jahren, als ich im Nahen Osten war als Journalistin, und ich war damals relativ häufig in Gaza, der Gazastreifen ist nicht mehr grün. Damals hatte ich den Eindruck, es wächst sehr viel, es ist relativ üppig. Das waren Pflanzungen unter anderem auch von den Siedlungen, die damals noch da waren.
Von, also den, israelischen, von den israelischen Siedlungen.
Von den israelischen Siedlungen, die damals noch da waren. Gaza ist heute nicht mehr grün.
An was gedüngt. Liegt das?
Das liegt an verschiedenen Dingen. Das liegt einerseits an der Ökologie. Also es gibt viele Pflanzen, die gar nicht mehr wachsen können, weil das Wasser sehr salzhaltig geworden ist. Die Pflanzen einfach sterben. Das liegt auch daran, dass die israelische Armee immer wieder ganz breite Korridore, wenn sie in den Gazastreifen eindringt, breite Korridore ins Land schlägt, das Land total verwüstet. Da kommt dann das IKK und hilft den Bauern mit Projekten wieder auf die Beine zu kommen.
Es leben etwa 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen, die übrigen etwa 2,5 Millionen Palästinenser, die leben auf der sogenannten Westbank im Westjordanland. Jetzt im Gazastreifen, da gibt es viele Flüchtlingslager. Dominieren diese Flüchtlingslager, wenn man durch die Siedlungen geht? Oder gibt es auch ganz normale Dörfer oder auch kleine Städte?
Ja, das gibt es schon. Man muss sich die Flüchtlingslager auch nicht mehr so vorstellen, wie man sich vielleicht ein Flüchtlingslager in Afrika vorstellt. Also das sind in der Zwischenzeit sind das auch schon Häuser, Steinhäuser mit Dächern geworden. Man sieht es äußerlich schon, dass die Menschen in den Flüchtlingslagern natürlich sehr viel ärmer sind. Man sieht es von der Bauweise her, es ist eine sehr, sind sehr, sehr verschachtelte Häuser und kleine Sträßchen. Aber es ist nicht so, dass die Leute jetzt unter Plastikhüllen leben würden, wie man sich das vielleicht denken könnte. Dazu sind diese Flüchtlingslager auch schon viel zu alt. Aber es ist so, dass tatsächlich wahrscheinlich über 2/3 der Bevölkerung im Gazastreifen sind eigentlich Flüchtlinge.
Und von was leben denn diese Menschen dort?
Jetzt im Moment ist es sowieso eine sehr spezielle Situation. Ich denke, viele von den Flüchtlingen, viele der Flüchtlingsfamilien sind abhängig von der Hilfe, von humanitärer Hilfe, von Nahrungsmittelhilfe. Früher konnten einige aus dem Gazastreifen in Israel als Taglöhner arbeiten. Das hat schon mit der zweiten Intifada eigentlich aufgehört, haben die Männer, es waren hauptsächlich Männer, keine Bewilligungen mehr bekommen, um nach Israel zu gehen. Gaza hat eine kleine verarbeitende Industrie, hat auch größere landwirtschaftliche Betriebe, die hauptsächlich für den Export produziert haben. Seit Juni sind alle Exporte aus Gaza nicht mehr möglich. Israel hat die Grenzen völlig abgeriegelt für Exporte. Das heißt, all jene Leute, die in diesen landwirtschaftlichen Großbetrieben beschäftigt gewesen waren, haben ihre Stelle, ihre Arbeit verloren und damit irgendwie auch ihr Einkommen. Ich frage mich manchmal auch, wie überleben diese Familien überhaupt?
Ist das der große Unterschied, den man vielleicht beobachten kann, wenn man die Lebenssituation der Menschen im Gazastreifen vergleicht mit der Situation der Menschen, die auf der Westbank, also im Westjordanland, leben?
Ja, das denke ich schon. Das Westjordanland, die Westbank, hat Außenkontakte. Die Leute aus der Westbank, die können zum Beispiel nach Jordanien reisen. Da gibt es auch einen gewissen Austausch. Die Industrien und die kleinen Unternehmen sind nicht total lahmgelegt in der Westbank. Gaza hat jetzt wirklich unter dieser Blockade, die seit Juni gerade im Gazastreifen auferlegt ist, wirtschaftlich massiv gelitten. Obwohl man sagen muss, das war eine schleichende Entwicklung für die Westbank und Gaza. Mit dem Wahlsieg der Hamas ist auch ein wirtschaftlicher Boykott auferlegt worden. Und das hat natürlich die ganze Wirtschaft in beiden, in Westbank und im Gazastreifen, massiv geschwächt.
Niemand hat in Abrede gestellt, dass die Situation, die wirtschaftliche Situation in Gaza prekär sei. Trotzdem, ich habe ein bisschen in den Blogs gelesen, vor allem von pro-israelischer Seite wird beispielsweise angeführt, in Gaza habe es aber nach wie vor nicht gefehlt, beispielsweise an Munition, an Qassam-Raketen, die dann eben doch täglich nach Israel abgefeuert wurden.
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Man kann ja nicht sagen, dass die Mehrheit der Bevölkerung, gehe ich einmal davon aus, unterstützt, was passiert. Und ich denke auch nicht, dass es die Bevölkerung ist, die den Bau von Qassam-Raketen finanziert oder mindestens nicht willentlich und wissentlich finanziert. Das sind nicht alle diese 1,5 Millionen Menschen Militante, die Israel angreifen wollen. Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Leute eigentlich nichts anderes möchte, als ein ganz normales Leben leben können. Nämlich die Kinder zur Schule schicken, im Winter eine Heizung haben, Licht, Strom, fließendes Wasser, einer Arbeit nachgehen und sich frei bewegen können. Ich meine, die Leute sind eigentlich eingesperrt. Sie haben mich am Anfang der Sendung gefragt, wie habe ich mich gefühlt? Als ich das letzte Mal in Gaza war, hatte ich das Gefühl, ich bin in einem Dampfkochtopf und irgendwann muss der explodieren. Man kann nicht einfach weiter unten das Gas hochdrehen und heizen. Irgendwann verjagt es diesen Topf.
Sie haben gesagt, die Mehrheit der Bevölkerung in Gaza ist wahrscheinlich wirklich für Frieden. Sowas kommt auch in einer Umfrage offenbar zum Ausdruck, die am Mittwoch in der Neuen Zürcher Zeitung publiziert wurde. Da heißt es, Umfragen im Gazastreifen hätten ergeben, dass sich dort immerhin 70% der Bewohner Frieden mit Israel wünschten. Das Würden Sie also unterstützen diese Aussage, die in dieser jüngsten Umfrage zum Ausdruck kommt?
Ja, natürlich, weil ich denke, man muss sich einfach vorstellen, wie diese Leute leben. Die wirtschaftliche Situation ist seit 2000 immer schwieriger geworden, weil es weniger Arbeitsplätze gab, weil weniger Palästinenser aus Gaza die Erlaubnis bekamen, in Israel zu arbeiten. Ab 2006, würde ich meinen, hat gar niemand mehr den Gazastreifen für Arbeit verlassen können. Die Infrastruktur hat wahnsinnig gelitten, die ist schon jetzt völlig veraltet und die müsste saniert werden. Das ist seit Juni nicht mehr oder nicht mehr so einfach möglich, weil die Israelis auch keine Ersatzteile mehr in den Gazastreifen oder nur noch begrenzt Ersatzteile in den Gazastreifen einlassen. Dann müssen Sie sich vorstellen, in diesen sehr engen wirtschaftlichen Verhältnissen kommt dazu, dass es fast täglich ein Einschreiten gibt der israelischen Armee. Also die dringen in den Gazastreifen vor, Panzer zerstören, Landwirtschaftszone, Häuser werden zerstört.
Als Gegenwehr eben gegen den Beschuss durch Kassam-Raketen.
Das sind häufig Vergeltungsmaßnahmen wegen des Kassam-Beschusses. Dann kommt es auch vor, dass die Israeli Informationen haben und denken, dass sich in gewissen Häusern Militante verstecken. Diese Häuser werden zerstört. Da stehen dann ganze Familien irgendwie einfach über Nacht auf der Straße. Und wenn man einfach denkt, wie sehr diese Menschen unter Druck sind, würde ich meinen, ist es völlig natürlich, dass die Mehrheit sagt, wir möchten eigentlich endlich unsere Ruhe haben, ein normales, alltägliches Leben führen können und unseren Alltag und unser Leben bestreiten.
Der Gazastreifen liegt ja auch direkt am Meer. Jetzt Israel verhindert den Bau eines größeren Seehafens. Trotzdem, da kann man sich vielleicht fragen, könnten sich die Palästinenser den Meeranschluss wirtschaftlich nicht doch besser nutzbar machen, beispielsweise durch eine intensivere Fischerei?
Das haben sie sicher auch getan. Tatsache ist einfach, dass die Zone, in der die Fischer aus Gaza überhaupt noch auslaufen können, auch immer kleiner wird. Der Fischfang ist nicht mehr so einfach für die Fischer. Dann kommt dazu, ihre Fischerboote können sie schlecht reparieren, weil sie keine Ersatzteile bekommen. Das IKK macht immer wieder Kleinprojekte und versucht dafür auch Ersatzteile einzuführen, um die Motoren der Fischerboote zu reparieren oder die Boote selbst. Für viele Fischer ist aber in der Zwischenzeit auch der Sprit für die Boote so teuer geworden, dass es sich gar nicht mehr lohnt, für die Anzahl Fische, die sie fischen können, überhaupt noch auszulaufen.
Sie haben vorhin gesagt, es sei wahrscheinlich niemand mehr in den letzten Monaten aus Gaza rausgekommen nach Israel, um in Israel arbeiten zu können. Wie hermetisch ist denn der Gazastreifen abgeriegelt? Beispielsweise, wenn eine 70-jährige Frau aus Gaza ihre Angehörigen im Westjordanland besuchen möchte und dazu israelisches Territorium überschreiten müsste.
Das ist seit Juni sozusagen nicht mehr möglich. Es hat humanitäre Ausnahmen gegeben, es hat Ausnahmen gegeben, gerade während der Kämpfe in Gaza und im Anschluss an die Kämpfe in Gaza Mitte Juni 2007 hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz die Koordination übernommen, damit schwerverletzte Patienten oder Patienten, die keine Behandlung im Gazastreifen bekommen konnten, nach Israel ausreisen konnten, um dort medizinisch versorgt zu werden. Israel oder Jerusalem oder in der Westbank. Es hat Dutzende von Studenten gegeben, zum Beispiel, denen wurde die Ausreise verweigert. Die hatten Stipendien für Universitäten in Amerika oder in Europa. Sie konnten ihre Studien nicht aufnehmen, weil sie keine Ausreisebewilligung bekamen. Familienbesuch zwischen Gaza und der Westbank ist sozusagen nicht möglich. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hat immer wieder einmal das geschafft, Kinder, die zum Beispiel Waisenkinder oder blinde Kinder, die in der Westbank in Behandlung waren, zurückzubringen nach Gaza zu ihren Familien. Das ist möglich. Hingegen das Gegenteil ist eigentlich kaum mehr möglich.
Das IKK bringt vor allem medizinische Unterstützung in den Gazastreifen. Um was geht es dabei ganz konkret?
Das IKK hat schon vorher, aber mit größerer Aufmerksamkeit, seit Mitte Juni versucht, die Spitäler zu unterstützen. Das heißt, es ist auf der einen Seite ein sehr aufmerksames Mitverfolgen, wo liegen die Schwachstellen in den Spitälern. Es ist dazu gekommen, dass viele Spitäler wurden während der Kämpfe im Juni als Kampforte missbraucht. Das heißt, Kämpfer standen auf den Dächern und wurden dann beschossen vom Gegner. Und da hat natürlich auch die Infrastruktur der Spitäler ist kaputt gegangen. Das IKRK hat im Anschluss dann die wichtigsten Reparaturen gemacht. Es sind zum Beispiel auch Lifte kaputt gegangen. Das muss man sich vorstellen, wenn ein 4-5-stöckiges Spital über keinen Patientenlift mehr verfügt. Es mussten Leute angestellt werden, die die Patienten tragen, bis das IKRK die nötigen Reparaturen hat fertigstellen können. Dann ging es auch darum zu schauen, haben die Spitäler genug Medikamente, haben sie genug Material wie Spritzen und so weiter, was man halt einfach in einem täglichen Leben braucht in einem Spital. Gibt es Waschmaschinen? Stellen Sie sich vor, ein Spital, das seine Wäsche nicht mehr waschen kann. Das sind Dinge wie Sterilisationsgeräte, die kaputt gegangen sind oder die drohten kaputt zu gehen. Da hat das IKRK mit den Israeli verhandeln müssen, bis ein neues Sterilisationsgerät nach Gaza eingeführt werden konnte.
Und Sie sind dann dabei auch durch die Israeli wohlwollend unterstützt worden in der Hilfe, die Sie gebracht haben nach Gaza als Rotes Kreuz.
Letztlich hat es dann funktioniert, aber ich kann Ihnen sagen, auch das IKRK musste zum Teil Monate warten, Wochen warten, bis es solche Dinge wie große industrielle Waschmaschinen für Spitäler oder ein Sterilisationsgerät nach Gaza einführen konnte.
Im Weiteren ist das IKRK ja auch engagiert in der Unterstützung der Technik bei der Wasserversorgung im Gazastreifen. Was muss man sich darunter vorstellen?
Gaza hat eine sehr schlechte Infrastruktur und auch die Wasser- und Abwasserinfrastruktur hat massiv gelitten. Im März 2007 ist ein großes Bassin, das muss man sich so vorstellen, war einfach ein riesen Erdwall und ein Bassin.
Also ein kleinerer See, könnte man auch sagen,
ja,
oder ein Teich.
Ich würde meinen, es war sogar größer als nur ein Teich. Es war eigentlich ein kleinerer See, voll von Abwasser. Und da ist der Erdwall geborsten und da sind Tausende von Kubikmeter Wasser und Abwasser über ein Dorf geflossen. Es sind Leute gestorben, es sind Leute umgekommen dabei. Es hat viele Verletzte gegeben, Häuser wurden zerstört. Und da hat das IKRK realisiert, wie fragil die ganze Infrastruktur eigentlich ist. Und wir konnten damals eine Lösung finden für dieses Abwasserproblem in Bet Lahia. Haben aber gesehen, dass eigentlich die Abwassersammelbecken oder Wassersammelbecken auch überall relativ brüchig sind und haben dann auch befürchtet, dass mit den Regen, mit den einsetzenden Regen, müsste es regnen in Gaza, dass dann diese Sammelbecken einfach nicht mehr groß genug sind oder stabil genug sind, diese Wassermasse zurückzuhalten. Da hat das IKRK sehr kurzfristig Lösungen gefunden. Das sind keine langfristigen oder nachhaltigen Lösungen, aber es sind Notlösungen, um eine erste Katastrophe, wie sie sich im letzten März in Bet Lahia abgespielt hat, zu verhindern. Aber da muss man sagen, man kann eigentlich nur Pflaster kleben, weil eben es sehr schwierig ist, Ersatzteile einzuführen oder Baumaschinen einzuführen, die es bräuchte. Und im Grunde genommen müsste die ganze Infrastruktur nachhaltig renoviert werden, um dem ganzen Druck der großen Bevölkerung, der stetig wachsenden Bevölkerung standhalten zu können.
Das klingt wirklich dramatisch, wenn Sie vor allem eben die Situation mit der Infrastruktur schildern im Gazastreifen. Sind Sie der Meinung, das ganze Wirtschaftssystem dort, das könnte eines Tages kollabieren?
Dieses Risiko besteht natürlich. Es hängt eben sehr vieles zusammen. Es nützt natürlich nichts, wenn ein IKRK Pumpen installieren kann, um Abwasser abzupumpen, wenn es keinen Diesel mehr gibt, dass diese Pumpen überhaupt funktionieren können. Das beginnt bei Spitälern, das geht über Wasser, das geht über Strom. Es hängt eben alles zusammen. Und wenn Sie an einem Ort dann einfach nichts mehr geht, dann könnte das wirklich wie ein Dominosystem alle anderen Infrastrukturen auftreffen. Und es besteht natürlich eine latente Gefahr. Ich denke, es sind humanitäre Organisationen da, wie das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, die mindestens kurzfristig ein Pflaster kleben können.
Es gibt das IKRK, es gibt daneben natürlich noch zahlreiche andere große und kleinere auch humanitäre Organisationen, die sich sehr nachhaltig dort engagieren. Wie würden Sie denn das Wirken dieser Organisationen persönlich bewerten? Ist das eher eine Art Sisyphus-Arbeit, die dort geleistet wird und geleistet werden muss?
Eine Sisyphusarbeit vielleicht nicht. Viele Palästinenser könnten ohne die Hilfe von humanitären Organisationen wie der UNO, dem Welternährungsprogramm, gar nicht mehr existieren. Und ich denke, das Problem ist ein bisschen, dass wir heute in Gaza eine Bevölkerung haben, die zu großen Teilen eben abhängig ist eigentlich von der humanitären Hilfe, die es aber eigentlich nicht sein möchte.
Der Gazastreifen wird zurzeit ja auch oft etwas verächtlich als Hamasdan bezeichnet, als Gebiet der radikalen Hamas. Die Hamas gilt international als terroristische Organisation. Ist es denn berechtigt, diesen Gazastreifen als Sammelbecken für Terrorismus, als Hamasdan zu brandmarken?
Nein, es ist richtig, es wird von Hamasdan gesprochen. Das hängt jetzt aber damit zusammen, dass die Hamas im Juni gewaltsam die Kontrolle über den Gazastreifen erkämpft hat und den Kampf gewonnen hat. Deshalb zu sagen, es leben da 1,5 Millionen Terroristen, ist natürlich völlig übertrieben. Ich kann mir aber vorstellen, dass vielleicht schon diese Situation, ich möchte das jetzt von Hamas wegnehmen, dass ganz generell diese schwierige Lebenssituation, die auch sehr viele junge Männer in die Arbeitslosigkeit und in das Nichtstun verdammt, dass das natürlich ein hervorragender Nährboden ist für militante Gedanken.
Ziel dieses Boykotts durch Israel gegenüber dem Gazastreifen war ja eine Isolierung der Hamas in der Hoffnung, dass sich die Menschen dort dann gegen die Hamas zur Wehr setzen und dass dann die gemäßigteren Leute wieder das Sagen bekommen. Diese Strategie, die scheint tatsächlich nicht aufzugehen.
Nein, ich kann nicht sehr viel dazu sagen, aber ich denke, nein, diese Strategie scheint nicht aufzugehen, weil die Qassam-Raketen, die fliegen weiter. Ein Städtchen wie Sderot auf der israelischen Seite ist tatsächlich bedroht. Ich kann mir vorstellen, dass für die Bevölkerung dort die Situation äußerst unangenehm und bedrückend ist, wenn man nie weiß, fliegen Raketen, kommen sie heute, manchmal kommen bis zu 20 Raketen an einem Tag. Sehr häufig treffen sie nichts, aber es kommt vor, dass eine Schule, ein Kindergarten, ein Haus getroffen wird, ein Passant auf der Straße. Diese Bedrohung, die hängt ständig über den Leuten, über der Bevölkerung von Sderot und anderen Kleinstädten entlang der Grenze zum Gazastreifen. Und ich denke, auch diese Situation ist natürlich unerträglich.
Und von daher muss man auf der anderen Seite verstehen, dass sich Israel zur Wehr setzt.
Ja, natürlich.
Andrea König, Sie waren schon oft in Krisengebieten unterwegs, als Journalistin und nun eben jüngst wieder als IKK-Delegierte. Sie wollten als Journalistin verstehen, als IKK-Delegierte wollten Sie Hilfe bringen. Sind Sie jetzt, wenn Sie mal kritisch Bilanz ziehen bezüglich dieses Ansinnens, etwas ernüchtert?
Ernüchtert schon. Ich würde, denke ich, nicht aufgeben wollen, zu hoffen, dass es jenen, die unter Konflikten leiden, irgendwann einmal besser geht. Ich habe als Journalistin versucht, Verständnis zu schaffen in einer Öffentlichkeit für Gründe. Warum kommt es zu solchen Konflikten? Wie leiden Menschen unter Konflikten? Als Journalistin bin ich dann auch noch in die höhere Ebene gestiegen und habe mir überlegt, was sind die Gründe für solche Konflikte, wo spielen da die Machthabenden auch mit völlig unbeteiligten Zivilisten? Es sind eigentlich immer die Zivilisten, die unter solchen Konflikten am meisten zu leiden haben und nicht jene, die die Befehle geben und die Armeen kommandieren. Ernüchtert ja, zu sehen, dass so und so viele Konflikte sich einfach nicht lösen lassen, weil offensichtlich irgendwo ein politischer Wille fehlt. Stellt sich dann die Frage, weshalb fehlt dieser politische Wille? Profitieren gewisse Kreise oder gewisse Menschen doch mehr von einer Konfliktsituation oder von einem Krieg als vom Frieden?
Und die Frage, ja, die musste natürlich kommen, sehen Sie mit Blick jetzt auf den Nahen Osten oder vor allem auf den Gazastreifen überhaupt eine Chance, dass es dort zwischen den Palästinensern und Israel einmal zu einem wirklichen Frieden kommen kann?
Dieser Konflikt, der dauert jetzt mehr als 40 Jahre und ich habe den Eindruck gehabt, die Spirale oder vielleicht sind es einfach auch die Mittel, die werden immer besser und auch immer subtiler. Man kann einen Konflikt unendlich weiterziehen, offensichtlich, und die Schraube immer ein bisschen mehr anziehen. Beide Seiten finden neue Mittel, um diesen Konflikt weiterzutragen. Und es hat immer wieder Hoffnungsschimmer gegeben. Meistens ist das dann wie ein Kartenhaus in sich zusammengebrochen. Ich würde es jetzt nicht wagen zu sagen, es gibt in den nächsten 5 Jahren Frieden. Ich würde es hoffen.
Andrea König, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.